Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Wir hatten gestern und vorgestern ein gesegnetes Wochenende. Das war sehr gut mit Bernd Winkelstreter. Es hat mich gefreut. Das war praktisch, das hat uns zum Gespräch miteinander gebracht und hat auf wesentliche Dinge hingewiesen. Ich bin gespannt, falls wir den Prozess durchlaufen sollten, falls wir das uns dafür entscheiden, ob was dann so noch auf uns zukommt, was geschieht. Ich war auch gebeten worden, passend zum Thema eine Predigt zu halten. Und ich habe natürlich gedacht, wo in der Bibel finde ich etwas passend zum Thema? Und zu meiner großen Überraschung habe ich in Jesaja was gefunden, Kapitel 35. Und da möchte ich euch heute Morgen mitnehmen. Das Thema ist also Jesaja 35, 1 bis 10. Wir haben den Text schon gehört in der Schriftlesung. Gott kommt, die Wüste wird zum Garten. Wir brechen gemeinsam auf, zurückzukehren nach Hause. Ist doch schön, ne? Und es ist Jesajas Vision und ich verbinde das mit den 7 Merkmalen einer vitalen Gemeinde. Und lasst uns zuerst einmal auf das Wort nochmal hören. Freuen würden sich Wüste und Trockenland über sie. Jubeln wird die Wüstenebene und aufblühen wie Krokusse. Aufblühend blühen und sich freuen, ja mit Freude und Jubel. Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben, die Pracht des Karmel und der Ebene Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt erschlaffte Hände und wankende Knie, macht kräftig. Was ist das hier in Jesaja, dieser Anfang in Kapitel 35? Man hat hier also auf einmal sieht der Prophet, sieht dürre Gegenden Israels. Die Orte, die hier genannt werden, ich habe das fett gedruckt, die Wüste, das Trockenland, die Wüsteebene, das sind bestimmte Bereiche von Israel. Und je nachdem, welche Jahreszeit das ist und ob jetzt Regen gewesen oder nicht, die können knochentrocken sein. Und entsprechend wächst da zu dem Zeitpunkt, wenn es knochentrocken ist, nicht viel. Es ist halt Wüste. Und jetzt auf einmal sieht der Prophet, wie sich das ändert. Dieses Kapitel 35 ist ein Zusammenhang mit 34. Und Jesaja hat das öfters, dass zwei Sachen nebeneinander gestellt werden. Und Kapitel 34 ist ein Gerichtstext. In Kapitel 34 geht es um Edom, die ganze Menschheit, es geht um Himmel und Erde. Und in Kapitel 34 ist der Tag des Herrn und alles geht unter. Die Himmel vergehen, die Erde wird erschüttert und ganz besonders über die Menschen, die Völker, auch die Völker, insoweit sie eben Gott gegen Gott sind und als Exemplar wird Edom rausgesucht, werden von Gott gerichtet. Kapitel 34 ist kein schöner Text. Es ist ein Text, wenn man das liest, da kommen Sachen drin vor, da sagt man sich, oh Mann. Aber es ist eine Prophezeiung und sie wird sich erfüllen. Und sie kommt nochmal vor, ganz ähnlich, in Kapitel 34, das Gericht Gottes über Edom und über die ganze Menschheit und wie Gott dort Gerichte übt. Das kommt nochmal vor in Kapitel 63, genau dasselbe Thema, auch Edom wieder, auch die ganze Menschheit, auch der Tag des Herrn. Und Kapitel 35 gibt dann sozusagen auf dem Hintergrund von dem Kosmos, der erschüttert worden ist, in Kapitel 34, wo auch Himmel und Erde vergehen und Edom wird verwandelt werden in einen Teil der Hölle. Das ganze Land wird verwandelt und gehen in Flammen auf. Und die Sprache, die dort gebraucht wird, wird aufgegriffen in Offenbarung Kapitel 19, Vers 1 folgende, wo von Babylon die Rede ist. Und da merken wir, dass die Feinde Gottes im Gericht Gottes am Tag des Herrn das bekommen, was sie gesät haben. Und dann heißt es hier am Anfang von unserem Text, ich lese jetzt Kapitel 34 nicht, aber am Ende dort wird deutlich, wie das Ganze vom Gericht erschüttert ist und die Gegend von Edom wird praktisch zu einem Bereich für Dämonen, unter anderem. Und es wird so ins Gericht getan, das wird auch in Offenbarung zitiert, dass praktisch, da heißt es an einer Stelle, es wird ein Gefängnis von Dämonen werden. Und das ist der Hintergrund vom ersten Vers von Kapitel 35. Da heißt es hier, freuen werden sich Wüste und Trockenland über sie. Das über sie habe ich übersetzt, das ist nur ein Buchstabe im hebräischen M. Und normalerweise wird das weggelassen in unserer Übersetzung, weil man denkt, da ist ein Schreibfehler. Die fragen sich, was ist über sie? Aber über sie ist eben über diese gerichteten Größen von Kapitel 34, weil das Gericht über die einen ist das Heil für den anderen, wie wir gleich sehen werden. Die große Wende ist, dass Gott die Bösen und die Bosheit beseitigt und dass er die, die Sehnsucht nach ihm haben und die schreien nach Gott, erlöst. Es ist wie beim Exodus. Das Gericht über Pharao war ein Gericht über Pharao und Ägypten und sie sind untergegangen im Schilfmeer, die Armee, die Elite-Armee Pharaos, die Israel wieder in die Sklaverei zurückholen sollte. Aber für die Israeliten war das das Heil. Das Passafest, was sie feierten, hat jedes Jahr das Erinnerung gerufen, durch das Blut des Lammes gerettet vor dem Würgeengel Gottes, der die Erstgeborenen Ägyptens getötet hat, als Gericht über den Mord an den vielen, vielen Kindern, den Jungens, die im Nil ersäuft worden sind, und um die Großmacht Ägypten in die Knie zu zwingen und um sein Volk zu retten. Dasselbe Thema ist hier in Kapitel 35. Es ist der Kontrast, deswegen wird auch gleich die Vergeltung erwähnt. Und es wird beschrieben, diese Wende wird beschrieben, als Gott verwandelt die Wüste in den Garten Eden. Das ist das Thema hier in unserem Text. Und das passt doch zur Revitalisierung, oder nicht? Dass dort, wo kein Leben ist, wo alles knochentrocken ist, wo keine Pflanzen wachsen können, durch das Ausgießen des Geistes Gottes, der hier gemeint ist mit dem Wasser, wie ich noch gleich zeigen werde, dass Menschen, die selber knochentrocken und wüst sind und unfruchtbar, verwandelt werden in Menschen, die auf einmal anfangen, den Nächsten zu lieben. Die auf einmal anfangen, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken und aller Kraft. Das, was uns eigentlich unmöglich ist, wir sind Wüste. Ohne Jesus und ohne Revitalisierung ist jeder von uns eine knochentrockene Wüste. Epheser 2, Vers 1, ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Und dann kommt die Wende in Epheser 2, aber Gott hat in seiner großen Barmherzigkeit euch, die ihr so und so und so wart, lebendig gemacht mit Christus. Und das ist genau die Kraft, die hier vor Augen steht. Das werden wir gleich sehen. Es fängt an mit dem Bild, dass praktisch diese Wüste verwandelt wird und fruchtbar wird. Und warum? Warum geschieht das? Warum wird die Herrlichkeit des Libanon und die Pracht des Karmel der Wüste gegeben? Karmel ist ein hebräisches Wort, das heißt eigentlich einfach Garten. Aber gleichzeitig bedeutet Karmel auch ein bestimmtes Gebiet. Das ist halt der Karmel. Ihr kennt die Gottesentscheidung auf dem Karmel. Das ist ein Berg, wo Elia Israel aufgerufen hat, entscheidet euch, wer ist Gott? Und das war kein Zufall, dass er das auf dem Karmel gemacht hat, weil die Baals-Anhänger haben Baal als Fruchtbarkeitsgott angebetet und haben gesagt, alle Fruchtbarkeit kommt von Baal. Und Jahwe können wir abhaken. Und deswegen hat Isebel alle Propheten des Herrn umgebracht, um den Dienst des Herrn auszurotten. Und deswegen auf diesem Berg, der praktisch sprichwörtlich ist für eine der fruchtbarsten Gegenden, auf dem Berg, der selber Garten heißt, wo es knochentrocken war, 3,5 Jahre kam dann nachher der Regen. Nachdem Israel erkannt hat, es ist der Herr, der Regen schenkt. Und solche Zusammenhänge sind auch hier. Man hat hier praktisch die Wüste wird jetzt wieder durch das Wasser Gottes verwandelt in einen Garten Eden. Die Herrlichkeit des Libanon, des Karmel und der Ebene Scharon, das sind fruchtbare Gegenden, werden jetzt der Wüste gegeben. Stell dir das vor für dein eigenes Leben. Stell dir vor, du gehst durch eine Durchstrecke. Eigentlich hast du große Sehnsucht nach Gott, aber du merkst, ich verdurste. Und dann geschieht die Wende. Und wie geschieht die Wende? Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Das ist die Wende. Gott kommt und verwandelt die Wüste in den Garten Eden. Und das hat auch unser Coach, heißt er. Der Coach, also nicht Trainer, Coach. Coach setzt ja auch ein Team voraus, was dann möglicherweise siegt im Kampf, in der Bundesliga Meister wird oder bei Olympia ganz vorne steht. Und er hat uns deutlich gemacht, ganz biblisch, ohne das Wasser des Lebens, ohne den Heiligen Geist läuft dort gar nichts. Und deswegen kann man sowas ansetzen, man kann sich dafür entscheiden, aber wenn wir nicht beten, wenn wir nicht zu Gott rufen, dass er das schenkt, geschieht am Ende nichts. Wenn wir aber beten und wenn wir Durst haben und wenn wir Gott bitten, dann besteht die Chance, dass das geschieht, was man hier sieht. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes, stärket erschlaffte Hände und wankende Knie, macht kräftig. Saget denen, die im Herzen hastig geworden sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott. Vergeltende Gerechtigkeit kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Hier ist die Verbindung im Kapitel vorher, wo ich sagte, dieses Gericht, das ist das Stichwort für die vergeltende Gerechtigkeit, ist ein hebräisches Wort, das hier kommt. Und es wird kombiniert mit Rettung, weil eben das Gericht über die Feinde des Volkes Gottes ist gleichzeitig die Rettung für die Bedrängten. Und deswegen ist das hier ein Teil von dem Verwandeln des Ganzen, von der Verwandlung der Wüste in den Garten Eden und von der Verwandlung, die wir jetzt gleich noch sehen werden, einer anderen Art, von Blinden, die sehend werden und so weiter. Und der Grund, warum das geschehen kann, ist, siehe euer Gott, vergeltende Gerechtigkeit kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Das Wort für Vergeltung Gottes ist ein anderes als das davor und es bedeutet Vergeltung positiv und negativ. Manchmal sagt man im Deutschen, vergelt's Gott. Also vielleicht heute nicht mehr so viel, aber es hat es mal gegeben. Das ist in dem Sinne, jemand hat mir etwas Gutes getan und ich wünsche ihm, dass Gott ihm das, was er mir an Wohltat getan hat, vergelten möge. Möglicherweise kann ich es selber nicht. Und die Vergeltung ist also sozusagen die Idee, dass das, was Menschen an Gutem tun, belohnt wird und das, was Menschen an Bösem tun, bestraft wird. Und hier in Kapitel 34, 35 ist es das Ultimative. Praktisch das Böse wird ultimativ beseitigt. Und die Menschen, die erlöst werden und gerettet werden, werden ultimativ gerettet. Am Ende ist die Rede von ewiger Freude und es gibt kein Leid mehr. Und das ist hier praktisch die Idee. Gott kommt für die ultimative Rettung. Seid stark, fürchtet euch nicht, siehe euer Gott. Und das wird Leuten gesagt, die eigentlich im Begriff waren, aufzugeben. Menschen mit schlaffen Händen, Menschen, die praktisch nur noch wackelnd gehen konnten, mit ihren Knien. Und ich habe das gerade erlebt mit der Gicht. 65 hat gerade einen Gichtanfall. Ich weiß jetzt, wie das ist, wenn man nicht gut auftreten kann. Das war meine Fußnote. Und das stelle ich mir jetzt vor, dass das solche Leute anspricht. Menschen, die eigentlich in gewissem Sinn ausgeschaltet sind und die eigentlich sozusagen selber Wüste sind und die jetzt denken, Leute, wir gehen ein. Wenn wir jetzt mal als Gemeinde denken, ja? Uns holt keiner mehr. Diesen Karren zieht keiner mehr aus dem Dreck. Er ist einfach klasse. Und das kann so sein. Aber das muss nicht so sein. Und ich weiß von vielen unter euch, die beten. Und deswegen vermute ich, da Gott Gebet erhört, es gibt noch eine Chance. Und uns wird gesagt in diesem Wort, warum können die Menschen mit erschlafften Händen und wankenden Knien jetzt gekräftigt werden? Was motiviert sie? Wo kommt die Kraft her? Die im Herzen hastig sind. Keiner eurer Übersetzung hat das so gut gemacht wie ich, nicht? Das passt doch zu unserer Zeit. Da wird übersetzt verzagte Herzen. Das Verbum, was dort gebraucht ist, hängt mit eilen zusammen. Und die Idee ist, dass die Menschen von Herzen eilig sind, weil sie Angst haben vor etwas oder betrübt sind und praktisch immer unterwegs sind, immer auf der Flucht sind und keinen beständigen Wurzeln schlagen können. Und diese Menschen können jetzt wie Bäume bei Gott ihre Wurzeln tief in sein Wasser des Lebens treiben und dann stehen wie ein Baum, der gegründet ist an Wasserbächen und der Frucht bringt und ein Teil wird vom Paradies Gottes. Halleluja, oder? Stellt euch mal vor, wir hätten diesen Traum als Teil der Gemeinde Gottes in Rothenburg. Und es passiert. Wäre doch schön, oder? Man hat hier siehe euer Gott, vergeltende Gerechtigkeit kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Das heißt, das Entscheidende am Heil Gottes ist auch das Gericht. Und am Gericht ist, dass es nicht alles ist, sondern dass es auch Heil gibt. Gott Seitig das Böse, Gott beseitigt die Sünde und die Sünden, er erbarmt sich über Sünder, die Buße tun, und er bringt sie nach Hause. Aber bevor das geschieht, werden sie aufgepeppt. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden geöffnet werden die Augen von Blinden. Die Ohren von Tauben werden aufgetan werden. Dann wird springen wie ein Hirsch, ein Lama und jubeln die Zunge eines Stummen. Stellt euch mal solche Leute vor. Vereinzelt mögen wir Leute kennen, deren Augenlicht immer schwächer wird, wo die Frage ist, werde ich blind? Stellt euch vor, es gibt Leute, die merken, selbst mit dem Rollator komme ich nicht mehr richtig vorwärts. Das sind keine Kleinsachen, die hier angesprochen sind. Die Leute sind wirklich durch die Schwäche und das, was sie haben, sind ein Stück weit ausgeschlossen. Wie sollen diese Leute nach Hause finden? Wie sollen die Blinden den Weg finden, die Tauben hören, wo es lang geht? Wie soll ein Lama überhaupt vorwärts kommen? Und das geschieht jetzt alles. Der Stumme, der kann nach dem Weg fragen, weil er wieder reden kann. Und Gott ist da und er rettet sie. Und warum geschieht das? Weil in der Wüste Wasser aufbrechen und Ströme in der Wüstenebene und der Ort der Gluthitze zum Teich wird und das dürstende Land zu Wasserquellen. Am Ort von Schakalen, am Lagerplatz einer Schakalin, gibt es ein Gehege oder ein Gehöft für Rohr und Schilf. Ihr merkt, hier gehen verschiedene Bilder ineinander über, aber man merkt, ich habe das deswegen auf ein Bild getan, oben hat man Wüste, Trockenland, Wüstenebene, unten hat man es wieder. Und die entscheidende Wende von einem zum anderen ist, auf einmal bricht in der Wüste das Wasser hervor und verwandelt das Ganze in einen Garten Eden. Jetzt muss ich noch belegen, wie angekündigt, dass das der Heilige Geist ist. Das habe ich ja schon mal gemacht, aber nicht alle waren damals da, als ich über Johannes 7 gepredigt habe. Ihr könnt euch erinnern, wo der Herr Jesus sich am Laubhüttenfest hinstellt. Könnt ihr euch erinnern? Und wie er sagt, wer der Durst hat, der komme her zu mir. Und es trinke, wer da glaubt an mich. Wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist. Den empfangen sollten die, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das heißt, das Kreuz ist der Ort, wo das geschieht, was notwendig ist, damit Gott kommen kann als Erlöser, um uns die Wasserbäche sprudeln zu lassen. Und deswegen ist interessant, dass das hier eben auch drin steht und nur als ein Beleg hier in Jesaja Kapitel 44, Vers 3 nochmal, da heißt es, höre nun mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe, so spricht der Herr, der dich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleibe an, fürchte dich nicht. Dasselbe, was wir hier haben. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und du Jeschurun, den ich erwählt habe, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Das ist das Bild, was gemeint ist. Das heißt, wenn wir das nochmal angucken, sieht er sich Israel an und die wüstesten Gegenden. Und das kann man jetzt geistlich übertragen. Wenn wir Deutschland ansehen, die Gegenden, wo du nichts erhoffst für Gott. Die Menschen, wo du nie denken würdest, dort kommt ein Krokus raus. Die Menschen, wo du nie denken würdest, dort kann ein Apfelbaum wachsen, sondern das ist ein knochentrockener Mensch, aus dem nichts werden kann. Und genau dort, durch das Kreuz Christi, kommt der Heilige Geist, denn das Wasser des Lebens geht immer an die tiefsten Örter, wie das natürliche Wasser auch. Es geht immer dort, wo die Menschen sind, die total zerbrochen sind. Wo man denken kann, tiefer geht's nicht mehr. Und dort kommt das Wasser des Lebens hin. Und verwandelt es, kommt hin zu den Blinden und Tauben und den Lahmen und den Stummen. Und ich erinnere daran, dass in Kapitel 6 in Jesaja genau das ja das Gerichtswort war, das Verstockungsgericht, dass Jesaja sich zwar meldet, als Gott fragt, wen soll ich senden? Und dann sagt er, sende mich. Und dann gibt er auch den Auftrag, dass durch seine Predigt die Leute blind werden. Und durch seine Predigt die Leute taub werden. Und dass durch seine Predigt die Herzen so verstockt werden, dass der Mensch nicht umkehren kann. Wow! Gott sei Dank hat Gott mir nicht diese Predigt gegeben. Ich würde weniger begeistert auftreten können. Aber der Grund ist, dass Gott die Sünde richten wollte. Und das geschieht auch heute. Die Menschen, die erlöst werden, gehen zuerst durch die Zeit der Wüste. Sie gehen zuerst durch Scheitern an sich selber. Sie empfinden zuerst das, was der Jesus sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Du kannst noch nicht mal eine halbe Kirsche produzieren. Geschweige denn einen Kirschbaum, der voll ist mit Blüten und voll ist mit Frucht. Und hier hat man Gott, der kommt und er verwandelt das Ganze in einen Garten Eden. Und es wird dort eine gebahnte Straße als Weg geben, den heiligen Weg wird man sie nennen. Nicht wird darüber gehen ein Unreiner, sondern er ist für sie, die den Weg gehen. Und Toren werden sich nicht auf diesem Weg verirren. Es wird dort kein Löwen geben, noch wird ein anderes Raubtier dort hinaufsteigen. Man begegnet ihm dort nicht, sondern Erlöste gehen dort. Die vom Herrn Freigekauften kehren zurück, dass sie einziehen in Zion mit Jubel, während ewige Freude auf ihrem Haupte ist. Freude und Seligkeit erlangen sie, Kummer und Seufzen ergreifen die Flucht. Das ist doch schön, nicht? In dem Augenblick, wo du durch die Tore des himmlischen Jerusalems gehst, ist Tod, Leid, Krankheit, Geschrei, Schmerz, Frust vorbei. Und du bist zu Hause. Was für eine Sehnsucht. Und der Weg dorthin, das ist jetzt das Interessante hier, der Weg, der dort in der Wüste beginnt, es wird dort, genau der Weg, wo ich Gott begegnet bin in meinem Leben, wo ich wiedergeboren worden bin, den Heiligen Geist empfangen, genau dort, wo er mich umgekrempelt hat und mir die Sehnsucht der Ewigkeit ins Herz gegeben hat, dort beginnt ein Weg Gottes mit mir. Und ihr merkt, dieser Weg ist 100% safe. Gott sorgt mit diesem Weg für dich, es ist ein gebahnter Weg. Das Wort gebahnt bedeutet, das wäre heutzutage, wenn das Autobahn, Highways, das ist das hebräische Wort, meint genau das. Das sind aufgeschüttete Wege, die praktisch dafür sorgen, dass das Auf und Ab des Landes wird begradigt und du kannst so schnell sein, wie du nie sein könntest auf irgendeinem Trampelpfad. Diesen Weg schafft Gott. Es ist ein Weg nach Hause zu Gott, dem Vater, zu Zion, zu der Stadt der Erlösung. Und der Weg ist genial. Es ist der heilige Weg. Man merkt jetzt sozusagen, was muss man haben oder was muss passen, dass ich diesen Weg gehen kann und am Ziel ankomme. Und da merkt man, ein Stichwort ist heilig. Der Weg ist heilig, der Weg ist gebahnt, der Weg ist sicher. Unreine können sich da gar nicht halten. Der ist für die, die den Weg gehen. Die Menschen, die berührt worden sind, die wissen, wo ich hin will und wo ich nach Hause will. Natürlich werden die hin und wieder stoppen. Natürlich machen die sozusagen so einen kleinen Exkurs. Ich empfehle das Buch nochmal von Bunyan, Pilgrim's Progress. Die Reise von Christ zur himmlischen Seligkeit. Das ist sehr realistisch. Das sind wir. Aber er kommt an. Und auf diesem Weg kommt der an, der erlöst worden ist, wie es gleich heißt. Unreine und Toren sind da nicht, können sich da nicht halten. Auch Löwe und Raubtier kommen da praktisch nicht hin. Es ist ein interessanter Weg, der so geschützt ist. Dort, dieser Weg ist für die, die den Weg gehen, für Erlöste, die dort gehen und die vom Herrn freigekauft sind. Also der Inhalt in diesem Kapitel sind zwei Kerngedanken. Gott kommt, die Wüste wird zum Garten und dort beginnt der Weg zum herrlichsten Ziel. Der Weg zum himmlischen Jerusalem und das Ziel hat eine Ausstrahlung, das zieht uns dahin, wir wollen dahin. Kennt ihr das Lied mit der Ewigkeit im Herzen von Breakband? Sollten wir öfters mal singen, nicht jetzt, nicht heute, aber das ist genau das in ein modernes Lied gefasst. Das Ding ist super, Leute. Das ist einfach ein super Lied. Das beschreibt genau das, was uns jetzt ans Ziel bringt. Wir haben das schon gerade von Paul Malesser gehört. Das muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen, wir haben das schon gehabt, aber das hat uns beschäftigt und es würde einen noch weiter beschäftigen dann bei diesen Dingen, wenn wir uns dafür entscheiden, in die Richtung zu gehen. Ich habe mir erlaubt, das noch auf Englisch hinzubringen. Ich habe mir natürlich das englische Buch auf meinen E-Reader geholt. Und das ist also dies, ne? Energized by faith, outward looking focus seeks to find out what God wants, faces the cost of change and growth, operates as a community, makes room for all, does a few things and does them well. Ich möchte nur am Rande erwähnen, wo haben wir das her? Anglikanische Kirche im Vereinigten Königreich. Und da wurde in einer Diözese, also praktisch in einem Bereich, wo ein Bischof zu tun hat, er hat gesehen, welche Kirchen wachsen und welche nicht. Und es ging da um den Gottesdienstbesuch, so haben sie das festgestellt. Und das ist etwas, was praktisch die Leute nicht geplant haben und die haben nicht so ein Revitalisierungsding gemacht, sondern das war einfach so. Und dann haben die Leute geguckt, warum sind diese Kirchen anders? Und das sind diese 7 Punkte, die sie gefunden haben. Es ist also nicht etwas, was man als Methode machen kann, aber man kann etwas von Gott erbitten und wenn es geschieht, wird dasselbe wieder der Fall sein. Von daher würde ich ermutigen, dass wir uns entscheiden, in die Richtung zu gehen, aber wir müssen uns entscheiden als Gemeinde dafür, weil sonst bringt das nichts, wenn es nur 2 bis 10 Leute machen. Es betrifft die ganze Gemeinde und deswegen wäre es etwas, was alle betrifft. Hier habe ich nochmal den Text, den habe ich schon gelesen und jetzt will ich diese 7 Merkmale ansprechen, praktisch auf dem Hintergrund von diesem Text. Wir beziehen Kraft und Orientierung durch den Glauben an Christus. Und ich habe gesehen, alle 7 Punkte kommen irgendwie vor, wenn man sozusagen das vor Augen hat. In Kapitel 35, 2 bis 4 hat man genau das. Man blickt auf Christus. Wir beziehen Kraft und Orientierung durch den Glauben an Christus. Also wir schauen auf Christus. Und das ist Vers 2 bis 4. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn. Und woher weiß ich, dass der Herr Christus ist? Johannes der Täufer fragt ihn, bist du der, der kommen soll oder sollen wir eines anderen warten? Was ist seine Antwort? Seht, was hier passiert. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Armen wird das Evangelium verkündigt, das ist dann Kapitel 61, Vers 1. Und selig ist, wenn ich Ärgernis nimmt an mir. Also selig ist der, der sich an mir orientiert und mir folgt. Das ist genau unser Punkt. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes, stärket erschlaffte Hände und wankende Knie macht kräftig. Wie ist der Punkt hier? Wir beziehen Kraft und Orientierung. Das ist genau das. Wir schauen auf Jesus und wir sind in uns schwach, aber werden durch das Schauen auf Jesus stark. Das ist genau das. 1:1. Das ist cool, ne? Habe ich das gut gefunden? Das nächste ist, wir richten den Blick nach außen. Das ist in 35, 4 bis 6. Da hat man hier, sage denen, die im Herzen hastig geworden sind, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe euer Gott, vergelten die Rechtschreckung und so weiter. Und dann werden geöffnet die Augen von blinden Tauben, also blinde, taube, lahme und so weiter, empfangen die Hilfe. Das ist die Ausrichtung an die, die selber gar nicht kommen können. Der Lahme kann nicht kommen. Der Blinde ist zu Hause oder bettelt an der Straße. Und jetzt geht es darum, dass Menschen das Evangelium hintragen zu den Tauben. Klingt natürlich komisch, wie soll man denn das sagen? Das Wunder tut Gott. Auf einmal können sie hören, und das ist auch geistlich gemeint, bis Gottes Gnade dein Herz anrührt, kannst du seine Stimme nicht wirklich hören. Bis Gottes Gnade deine blinden Augen öffnet, kannst du ihn nicht erkennen. Bis Gottes Gnade deine Füße zum Spurten und Joggen und Rennen und Dienst fertig macht, gehst du keinen Meter für ihn. Deswegen müssen praktisch immer Leute da sein, die nach außen gehen, die sozusagen den inneren Kreis verlassen und die vom Herrn gesandt gehen und sich nach außen wenden. Von daher würde ich sagen, das haben wir auch. Wir finden heraus, was Gott heute für uns will. 8 bis 10, das ist dann hier. Das ist dieser heilige Weg. Man muss ja einen Weg immer suchen und muss den Weg finden. Und das ist in Kooperation mit dem, der mich führt und vorangeht. Und von daher ist das hier in dem Wegmotiv implizit. Jeder Einzelne muss das machen und jede Gemeinde. Wir wagen Neues und wollen wachsen. Ich meine, das haben wir mit dem Wüstenbild, ja. Das Alte ist die Wüste. Das Neue ist, auf einmal wächst was. Und das geschieht nur, wenn der Samenkorn von der neuen Pflanze da reinkommt und durch Gottes Wirken verändert wird. Oder wenn neben den alten Pflanzen noch neue Pflanzen dazukommen. Wir handeln als Gemeinschaft, das merkt man auch in 3-6. Da wird ja gesagt, stärket erschlaffte Hände und wankende Knie. Saget denen im Herzen hastig geworden. Das heißt, es gibt Leute, die andere ansprechen und man geht als Gruppe, als Gemeinschaft nach Hause. Es ist nicht der Erlöste, der nach Hause geht, es sind die Erlösten. Es ist ein gemeinsames Unternehmen. Wir schaffen Raum für alle. Das heißt, wenn man das hier sieht, es gibt Leute, die haben erschlaffte Hände, es gibt Leute, die haben wankende Knie, es gibt Leute, die sind eine Wüste, ein Trockenland und eine Wüste-Ebene, es gibt Leute, die sind blind, es gibt Leute, die sind taub, es gibt Lahme und Stumme. Das sind lauter Leute, die würde man keiner Firma einstellen. Aber Gott will gerade die, die praktisch draußen sind, reinrufen. Natürlich müssen die sich dann bewegen und kommen und mitkommen, aber es geht darum, dass man auch nach draußen geht und dass man die Leute, die man vorfindet, reinbringt. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Da finde ich wieder das Vers 4. Saget denen im Herzen hastig geworden, ihr seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Also es geht, deswegen habe ich das so, hat mir das gefallen. Ich habe heute Nacht die Übersetzung gemacht. Und habe deswegen wenig geschlafen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich das mache, kann ich besser predigen über die Texte, weil ich sie wirklich verstanden habe. Und ich war überrascht. Ich habe immer die Übersetzung gekannt, verzagte Herzen wird gern gesagt. Aber da kommt das Element der Eile vor und des Hastens. Und das ist so ein schönes Bild für unsere Zeit. Frag dich selber, wie viele Aktivitäten hast du, die dich nicht zur Ruhe kommen lassen, und nicht zu Gott in Ruhe kommen lassen. Das ist super für dieses Thema, ja, dass man innehält, auch als Gemeinde, und sagt, was machen wir eigentlich alles? Was ist davon wesentlich? Wo ist unser Proprium jetzt, heute in Rothenburg und Kreis Rothenburg? Welche Sachen können wir fahren lassen und streichen? Und welche Sachen sollten wir unbedingt machen? Ja, also, das war die Predigt für gestern. Das Schönste bei dem Ganzen ist, dass ich hoffe, wenn es geschieht, ist der Urheber, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.